Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar, wie ich finde, mit einem sehr spannenden Thema mit Andreas Düvel, dem Franchise-Experten, zum Thema Checklisten im Rekrutierungsprozess. Und da bitte nicht weglaufen, wenn es um trockene Checklisten zu gehen scheint, denn es wird euch die Arbeit extrem erleichtern. So viel habe ich schon an Einblicken gekriegt. Und zwar bauen wir ja alle an einem Franchise-System. Der Franchise-Nehmer bekommt ein System. Aber es lohnt sich, wenn man auch im Rekrutierungsprozess als System denkt. Und ein System lässt sich gut mit Checklisten bauen, um das in einem systematischen Prozess nicht zu vergessen, keine Stolperfallen und nichts, wo man hinterher dann womöglich in einen Rechtsstreit gehört oder ähnliches. Und dementsprechend freue ich mich sehr, lieber Andreas, dass du mit dabei bist und deine Erfahrungen und ich glaube auch so ein bisschen deine nerdige Leidenschaft rund um, wie kann ich das als Prozess bauen und mit Checklisten untermalen, bis hin zu, wie kann ich dem Geschäftsführer das Leben erleichtern durch meine Arbeit, dass du uns da ein bisschen Einblicke in deine Denkweise über Franchise-Systeme und ihren Rekrutierungsprozess gibst. Herzlich willkommen. Hi.
Hi Steffen, erstmal danke, dass ich im Podcast dabei sein darf.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Ja, dann lass uns doch mal loslegen. Also, ich habe es gerade ja schon ein bisschen angedeutet. Es ist so, soweit ich das einsehen konnte in den vielen Gesprächen, die wir schon hatten, immer wenn wir uns getroffen haben, du brennst für Prozesse. Ich möchte jetzt nicht sagen, du brennst für Checklisten, das wäre, glaube ich, jetzt zu vereinfacht, aber gute, strukturierte Prozesse, um alle Beteiligten A, eine Sicherheit zu geben, das zu tun, was sie tun sollen und auf der anderen Seite B, auch eine zum Beispiel rechtliche Sicherheit und ein effizientes Vorgehen. Vielleicht magst du kurz mal beschreiben, bevor wir inhaltlich in die Tipps für Systemzentralen gehen, wie kommst du auf dieses Steckenpferd im Grunde für dich?
Ja, also es war erstmal eine perfekte Zusammenfassung, was ich bin oder wer ich bin und wofür ich stehe. Grundsätzlich muss man dazu einfach nur wissen, ich bin seit circa 10 Jahren jetzt in der Franchise-Industrie und habe damals, vor 10 Jahren in einem System namens Coffee Bike angefangen. Das haben die einen oder anderen bestimmt schon mal mitbekommen, was das für ein Franchise-System ist. Und damals war das ein richtig kleines Startup, ein Büro. Und nach einem halben Jahr ist mein Vorgänger gegangen und dann hieß es plötzlich, Andreas, jetzt bist du verantwortlich. Und da steht man natürlich direkt vor der ersten Hürde, was muss ich als nächstes machen? Da kommt in ein paar Tagen der nächste Franchise-Partner, Schulung ist grundsätzlich vorbereitet und die Person, die das durchführen muss, weiß, was sie machen muss. Aber was muss ich denn als Vorgesetzter oder als Bindeglied da jetzt aktuell machen? Und da gibt's dann ja so 1000 Kleinigkeiten, die man immer erledigen muss. Das fängt an mit irgendwelchen Dokumenten prüfen, das geht aber auch weiter mit, wer begrüßt den Partner an der Tür. Also da gibt's ja 1000 Themen und das muss irgendwie einmal festgelegt werden. Wenn es das nicht ist, hat man immer so ein bisschen das kleine Problem oder vor allem dieses schlechte Bauchgefühl, irgendwas könnte untergehen, irgendwas könnte nicht ideal laufen oder vielleicht wird auch der Eindruck des Partners bei uns, wenn er ankommt, nicht positiv sein und all solche Themen. Und ja, mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, da muss man professioneller werden. Das heißt, sich selbst hinterfragen, was kann man besser machen, welche Fehler sind passiert, wie kann man da was raus lernen, etc. pp. Und das habe ich dann immer weiter getrieben. Und irgendwann hatte ich dann Checklisten, zum Beispiel, wenn ein neuer Partner dazukommt, von 10 und mehr Seiten. Und die sind dann so detailliert, dass man einfach behaupten kann, ich kann diese Checkliste einem Mitarbeiter am ersten Tag geben und sagen, hier, das ist der Prozess, bitte erledige. Und dann weiß jeder im Unternehmen, das klappt auch. Und ja, das müsste eigentlich der Standard sein, weil schließlich im Franchising geben wir den Partnern Systeme vor. Und dann ist es ja paradox, wenn man als Franchisegeber selbst keine Systeme nutzt.
Ja. Das leuchtet total ein, da einfach zu sagen, okay, wir standardisieren und machen es letztendlich auch multiplizierbar, nicht nur das Geschäftsmodell, sondern auch den Rekrutierungsprozess. Gerade wenn wir in den Systemzentralen ja dann auch wachsen wollen und dann mehrere Verantwortliche parallel arbeiten, dann sollten die ja möglichst auch ungefähr das Gleiche tun mit angehenden Franchise-Partnern beispielsweise.
Absolut.
Wollen wir mal so einsteigen, dass du uns einen Überblick gibst von dem Marketing nach draußen, der Message, hey Leute, wir suchen Franchise-Partner, bis zum Unterschreiben des Franchise-Vertrags. Was sind aus deiner Sicht so sensible Punkte, wo zum Beispiel Checklisten, klare Vorgaben helfen können?
Also sagen wir mal so, ab dem Moment, wenn ein Interessent zu uns als Franchise-Geber gekommen ist, zum Beispiel das Franchise-Portal, dann muss ja irgendwas als nächstes passieren. Das heißt, wann findet der Erstkontakt statt? Das muss irgendwo definiert sein und am besten auch so dokumentiert, dass man als im Zweifel Vorgesetzter, als Geschäftsführer, als Vertriebler das prüfen kann. Halten wir unsere eigenen Vorgaben ein und wie machen wir das? Gibt es da eine Standardkommunikation oder gibt es da A und B? Und all das muss irgendwo einmal geregelt werden. Und das geht dann Schritt für Schritt dieser Prozesskette entlang. Und zwar irgendwann kommt ja das Thema Vertragsgebiet zum Beispiel auf. Wo möchte dieser Interessent eigentlich starten? Und woher weiß ich als Vertriebler überhaupt, kann ich dieses Vertragsgebiet vergeben? Da muss es also irgendeine Art von Tool, Tabelle oder sonst was geben, aber wie kommen die Daten in diese Tabelle rein? Das heißt, es muss eine Checkliste geben, wo irgendjemand festgelegt hat, ab welchem Zeitpunkt man ein Vertragsgebiet irgendwo einträgt und wieder einsehen kann. Und das muss am Anfang, so gut es geht, schon mal festgelegt werden. Aber klar ist auch, gerade als junges Franchise-System hat man so viel zu tun und fokussiert sich wahrscheinlich nicht auf die Checkliste, man sollte es von Anfang an machen.
Wie war das denn bei dir, wenn du sagst, du bist als Startup gestartet oder in einem Startup, einem kleinen, ja, ein Büroladen sozusagen. Du bist ja nicht ab dem ersten Tag so da rangegangen und gesagt, ey Leute, wir brauchen Checklisten an jeder Ecke, lass mal loslegen und schreiben. Sondern es waren im Grunde Learnings, ne? Du auch mal hingefallen, aufgestanden, gesagt, nee, nächstes Mal mache ich es anders. Wie würdest du das beschreiben, gerade wenn du als junges Franchise-System startest, dass du dich da auch nicht selber überforderst und sagst, okay, ich habe jetzt von dem Dübel da, habe ich gehört, ich brauche ganz viele Checklisten, aber wie fange ich denn an und was schreibe ich überhaupt rein?
Ich würde empfehlen, sich einfach mal hinzusetzen, in die Kamera einzuschließen und überlegen, welche Schritte passieren denn wirklich? Und dann ganz wichtig, detailliert, welche passieren wirklich. Das heißt, machen wir mal das Thema, wenn irgendwann ein Vertrag eintrudelt in die Zentrale und man den unterschreiben muss, was passiert denn als nächstes? Und dann ist es ja zum Beispiel so, dass man den prüft, den Vertrag. Schlecht wäre es jetzt, wenn in der Checkliste steht, ich prüfe den Vertrag, weil du, ich, ein dritter Mitarbeiter verstehen unter einer Prüfung etwas anderes. Das heißt, man sollte sich hinterfragen, erstmal, was macht man ganz genau? Und dann machen wir mal das Beispiel Vertragsunterschrift. Ich nehme den Vertrag in die Hand, das muss ich noch, glaube ich, noch nicht in eine Checkliste reinschreiben, aber ich muss dann Unterschriften prüfen. Und was heißt Unterschriften prüfen? Da muss man sich mal selber hinterfragen. Prüfe ich einfach nur auf Seite 24, ob da unterschrieben wurde? Oder prüfe ich, ob dort mit Datum und Name unterschrieben wurde, komplett oder mit Kürzeln? Was ist mit den Anlagen? Sind alle Anlagen im Vertrag? Etc. pp. Das heißt, ich würde empfehlen, man sollte sich bei den gerade am Anfang wichtigsten Schritten, die auch rechtlich oft eine Bewandtnis haben, erstmal hinterfragen, was macht man ganz genau, das festhalten. Und das ist ja egal, ob das in einer Excel passiert, auf einem Papier, digital, in einer Trello-Liste. Hauptsache, man hat es einmal dokumentiert und dann ist ja klar, was passiert. Mit jedem Partner oder mit jedem Prozess wird es immer besser, weil es werden Fehler passieren. Und ich glaube, das ist auch so, wie ich vieles gelernt habe, man macht Fehler. Also zum Beispiel das Vertragsgebiet. Ja, es wird am Anfang vielleicht mal vorkommen, dass man das versehentlich bei einer Postleitzahl zum Beispiel doppelt vergibt. Das ist ein Fehler, der darf nicht passieren, der kann aber passieren. Und da muss man sofort seine Schlüsse daraus ziehen.
Ja, es ist viel Erfahrungswissen auch tatsächlich dabei, ne? Also bei dem von dir angesprochenen Vertragsunterschrift, bei der Unterschrift, ich prüfe eine Unterschrift und jemand hat dann nur auf Seite 24 unterschrieben, da weiß der erfahrene Franchise-Geber, Franchise-Manager aus früheren Cases oder aus Cases von Menschen, die man kennt aus der Franchise-Szene, dass so ein Vertragsdokument gerne mal irgendwie im Streitfall auf Seite 8 ausgetauscht wird mit der eigentlich zentralen Information, die dann für den Franchise-Nehmer im Zweifelsfall dann irgendwie positiver ist. Das kann passieren, ohne dass man es wirklich im Detail noch erkennt oder gar beweisen kann, dass man damals den Vertrag so gestaltet hat, dass auf Seite 8 was anderes stand. Mit anderen Worten, Erfahrungswissen, dass vielleicht sogar alle einzelnen Seiten unterschrieben sein sollte. Und so habe ich dich bei unserem letzten Gespräch verstanden, auch an dem Beispiel, dass da sehr, sehr viel Erfahrungswissen mit reinfließt, dass dir selten jemand vorab auf dem Weg zum Franchise-Geber schon so in der Form erzählt. Vielleicht ein guter Anwalt oder so, weil der das dann immer ausbaden muss, wenn solche Streitigkeiten kommen, ne? Genau. Du hast gerade diese rechtlichen Themen, also gerne für dieses Beispiel nochmal genauer aus, wenn du magst. Ich habe es ja jetzt wirklich nur angepiekst. Und dann gib uns gerne, wir haben ja gerade gestartet mit dem Rekrutierungsprozess sozusagen vom Anfang bis Ende, was sind die wichtigen Stationen? Highlighte gerne mal die Stationen, die aus deiner Sicht eine rechtliche Relevanz haben, denn ich weiß von dir, dass du durchaus eine ziemlich rechtliche Affinität auch hast und so als halber Jurist unterwegs bist, so Hobbyjurist. Und das dann eben auch über diese Checklisten löst. Also beschreib gerne den Prozess und den konkreten Punkt, den wir gerade angerissen haben. Der ist, glaube ich, sehr wertvoll für die, die zuhören, gerade junge Franchise-Geber. Und highlighte gerne mal die rechtlichen Stolperfallen, die bei falschen Checklisten und falschen Prozessen passieren könnten.
Genau, und zwar nachdem, sagen wir mal, das Erstgespräch mit einem Interessenten stattgefunden hat, folgt ja in der Regel bei sehr vielen Franchise-Systemen dann das Thema Reservierungsvereinbarung oder Vorvertrag. Und da sind wir dann ja sofort bei dem Punkt, wir unterschreiben jetzt irgendein juristisches Dokument und da sollten wir uns als Franchise-Geber sehr, sehr sicher sein, dass wir keine Fehler machen. Alleine schon deswegen, weil wir Pflichten eingehen. Zum Beispiel steht in der Reservierung, zumindest in allen Systemen, die ich kenne, so etwas sinngemäß drin wie, dieses Gebiet vergebe ich nicht doppelt. Entsprechend müssen wir einen Prozess entwickeln, wo ein Vertriebler, der nur auf eine etwaige Provision es abzielt, auf keinen Fall etwas verkauft, was er nicht verkaufen darf, wo dann am Ende andere Probleme entstehen. Das heißt, der Vertriebler muss im Zweifel sogar eingebremst werden, auch wenn das niemand hören möchte, weil wir möchten alle verkaufen. Aber es muss einfach sichergestellt sein, dass diese Stolpersteine, wo wir keine Fehler machen dürfen, dass die auch nicht passieren. Und das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, wenn jetzt die Reservierungsvereinbarung kurz vor Abschluss steht, dann muss der Vertriebler in dem Dokument, in der Checkliste einmal das Vertragsgebiet wortwörtlich aufführen und abhaken, ich habe das abgeglichen mit der bekannten, sagen wir mal, Vertragsgebietstabelle und das ist noch nicht vergeben. Und das bestätige ich mit dem heutigen Datum, mit meiner Unterschrift. Und dann weiß man nämlich auch, der hat sich damit intensiv einmal kurz beschäftigt und selbst wenn er einen Fehler macht, dann weiß ich als Vorgesetzter oder als Geschäftsführer, hier ist irgendwas nicht einwandfrei. Vielleicht habe ich einen falschen Mitarbeiter, der nur auf die Provision guckt und gar nicht darauf achtet, ob wen er da reinholt. Weil man kann ja nicht jeden einfach nur reinholen, nur um eine Provision zu verdienen, ist ja klar. Und das geht alles über eine Checkliste. Und das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Aber das gibt es natürlich auch bei sehr, sehr vielen kleinen Schritten, also in der Abstimmung zwischen einzelnen Abteilungen. Das heißt, wenn ich jetzt ein System habe, wo ich als Partner irgendeine wichtige Maschine brauche, dann ist es ja ganz wichtig, dass die Abteilung, die die Maschine einkauft oder verschickt oder justiert, rechtzeitig davon Bescheid weiß. Und dann ist es doch gut, wenn irgendwo einmal festgehalten wird, wann hat wer wen informiert intern. Und das geht alles über eine Checkliste. Aber um auf deine Fragen nochmal zurückzukommen, genau, die Reservierungsvereinbarung, da sollte man eine Checkliste haben. Die ist auch gar nicht lang. Da geht es ja nur darum, wann wurde die versendet, welches Vertragsgebiet ist vereinbart und ganz am Ende natürlich auch solche Themen wie, ist denn der Partner auch Partner geworden? Oder ist die Reservierungsvereinbarung ausgelaufen? Wann läuft die aus? Diese Frist, wer hat die auf dem Schirm? Also ich, wäre das mein Franchise-System, würde ich als Geschäftsführer gerne wissen, dass da vielleicht eine Frist in Kürze abläuft, damit ich entweder mit meinem Vertriebler oder mit dem Interessenten selbst direkt nochmal reden könnte und sage, hey, in 4 Wochen läuft deine Reservierungsvereinbarungsfrist aus. Wie sieht's denn aktuell aus? Können wir dich unterstützen? Und das sind Themen, die sollte man einmal festhalten und durchdefinieren.
Ja, okay. Hast du noch was zu ergänzen, was diese Kürzel auf jeder Seite angeht? Das haben wir gerade so angepiekst, nicht, dass wir da Lücken lassen.
Ja, also grundsätzlich müssen wir beweisen können gegenseitig, dass wir Vertragspartner geworden sind und das macht man, indem man den Vertrag unterschreibt. Und du hast jetzt ein super Beispiel gebracht. Was ist, wenn man sich irgendwann streitet? Und das passiert leider in, sagen wir mal, 1 von 100 Fällen. Und dann kommen genau solche Geschichten, dass dann es geht, darum geht, dass in, ja, auf Seite 8, sagen wir mal, geregelt ist, dass man A darf oder A nicht darf. Und plötzlich macht der Partner das aber. Und dann behauptet der aber, das wusste ich gar nicht, wo steht das denn? Und dann sagt man, ja, steht doch im Vertrag auf Seite 8. Und dann sagt er, die Seite 8 sieht bei mir ganz anders aus. Oder die Seite 8 war in meinem Vertrag gar nicht drin. Ich habe mich ganz ehrlich gewundert damals, als wir den Vertrag unterschrieben haben. Aber ich dachte, offenbar die Seite 8 wurde gelöscht oder was auch immer. Und solche Geschichten kommen plötzlich. Irgendwelche faulen Ausreden. Und damit muss man als Franchise-Geber leider rechnen. Und das kann man dadurch verhindern, indem man sagt, jede Seite bekommt ein Kürzel. Weil dann kann man sagen, diese Seite hat der Partner bekommen. Man kann es auch anders lösen, indem man sagt, der Vertrag ist zum Beispiel so nicht gelocht, sondern verbunden, dass man, wenn man eine Seite unterschreibt, theoretisch alle Seiten unterschreibt. Aber man muss irgendeine Art von Prozess haben, dass die faulen Ausreden nicht durchgehen.
Ja, so und dann ist da ja jemand, der das ganze Ding prüft und am Ende, wenn es geprüft ist, am liebsten ja dem Haupt-Franchise-Geber-Geschäftsführer vorlegt. Und da hast du so ein bisschen im Gesamtspiel einen Kniff gefunden, dass du ihm das Leben sehr erleichterst. Das könnte vielleicht den einen oder anderen Franchise-Geber, der hier zuhört, auch motivieren, es dir gleich zu tun, weil sein Leben dann auch erleichtert wird. Magst du das mal beschreiben, wie du das Leben deines Geschäftsführers erleichtert hast?
Genau, und zwar als Geschäftsführer habe ich ja in der Regel keine Zeit und ich habe viele Themen auf einmal. Das ist natürlich ein kleiner Widerspruch und gerade das Thema Vertragsabschluss ist ja mit das Wichtigste. Und die Frage ist, wie kann man als Geschäftsführer Zeit sparen und Komplexität aus dem Alltag herausnehmen? Und wenn ich jetzt Geschäftsführer wäre und sehe einen Vertrag auf dem Tisch von meinem Vertriebler, der ist 50 Seiten lang und dann sogar noch zwei Exemplare mit irgendwelchen Anlagen, dann muss ich da theoretisch 100 Seiten kürzeln. Dann möchte ich doch als Geschäftsführer mit möglichst wenig Zeit dafür aufbringen und kein schlechtes Bauchgefühl haben, ist da vielleicht ein Fehler drin. Und dann ist das Einfachste der Welt zu sagen, es gibt eine Checkliste und die wird nicht vom Vertriebler ausgefüllt in dem Sinne, sondern von jemandem, der vorgelagert ist vor der Geschäftsführung. Zum Beispiel die Assistenz der Geschäftsführung, jemand aus dem Contract Management, wie auch immer. Und diese Person prüft, ist der Vertrag so unterschrieben, wie er unterschrieben sein muss. Das heißt, auf jeder Seite ein Kürzel. Auf jeder Seite eine Unterschrift mit Datum und Ort. Keine handschriftlichen Ergänzungen oder Streichungen. Sind die Lückenfelder, die es in jedem Vertrag in der Regel gibt, richtig angepasst? Ist eine Zustelladresse eingetragen, damit man weiß, wohin man einen Brief schicken müsste? Und so weiter. Und wenn das alles erfolgt und diese Person schreibt dann in die Checkliste rein, ich habe das am 21.05. geprüft, hier meine Unterschrift, lieber Geschäftsführer, du kannst bedenkenlos unterschreiben. Dann nehme ich dem Geschäftsführer sehr viel Komplexität aus diesem doch sehr einfachen Prozess einer Unterschrift raus, weil er muss im Endeffekt nur noch kürzeln und unterschreiben. Und was gibt es denn Schöneres, als nur noch unterschreiben zu müssen und nicht mehr alles selber prüfen zu müssen? Mhm. Dafür hat man ja auch Mitarbeiter.
Weil du ja siehst als Geschäftsführer, dass die ein-, zwei-, dreiseitige Checkliste von oben nach unten durchgecheckt wurde. Also derjenige, der verantwortlich war, hat sich über all die einzelnen Punkte, die dort stehen, einzeln Gedanken gemacht und bestätigt und in Anführungsstrichen, meine ich jetzt nicht ganz juristisch, haftet dafür, dass das erledigt ist.
Genau, weil ist ja klar, wenn ich als Partner da in einer Checkliste abhake, ich habe das erledigt und am Ende gibt es ein Problem in dem Vertrag, weil ich das nicht ordentlich geprüft habe, dann wird das Erste sein, was passiert ist, der Geschäftsführer kommt auf mich zu und sagt, warum hast du die Checkliste abgehakt? So, und das sind ja auch wieder Prozesse, womit man Fehler identifiziert und vor allem auch wieder Learnings hat und seine Prozesse verbessert. Und wenn das Learning ist, am Ende ist der falsche Mitarbeiter, kann es ja auch sein, aber es kann auch sein, dass die Checkliste missverständlich war oder es wurde dem Mitarbeiter nicht gut genug erklärt. Also da kann man sich ja wieder verbessern und das geht vor allem anhand einer Checkliste. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, ohne Checkliste ist immer so ganz, ganz viel so ein bisschen im Raum stehen, so wabernd. Man weiß nicht genau, wer hat einen Fehler gemacht, wo ist genau das Problem gewesen und warum das nicht einmal vernünftig machen und danach hat man so viel weniger Abstimmungsbedarf.
Andreas, hast du eine Lieblingscheckliste?
Tatsächlich. Und zwar das ganze Thema vorvertragliche Aufklärung ist mein Lieblingsthema. Und für all diejenigen, die jetzt nicht so tief im Thema sind, man hat als Franchise-Geber die Pflicht, seine Interessenten vor Vertragsunterschrift aufzuklären. Und wie macht man das in der Regel? Mit einem standardisierten Dokument. In Deutschland gibt es die Beweislastumkehr. Das heißt, als Franchise-Geber muss ich beweisen, dass ich meinen Partner richtig aufgeklärt habe und nicht der Partner muss beweisen, dass er zum Beispiel falsch aufgeklärt wurde. Und das ist ganz schwer zu beweisen, außer man hat einen standardisierten Prozess. Das heißt, man benutzt ein Dokument, was bei jedem Interessenten in der Regel gleich ist und man bekommt am Ende eine Empfangsquittung und in dieser Empfangsquittung wird festgelegt, welche Version hat der Interessent bekommen, wann hat er sie bekommen und wann hat er sie zurückgesendet. Und wenn man dieses Dokument hat, dann ist man auf einer relativ sicheren Seite, weil man immer sagen kann, ich habe dich, lieber Partner, an dem und dem Tag mit folgenden Informationen aufgeklärt und diese Informationen waren korrekt, also habe ich nichts falsch gemacht, vereinfacht ausgedrückt. Problem bei der ganzen Thematik ist, wenn ich als Interessent jetzt ein Dokument bekomme, wo drauf steht vorvertragliche Aufklärung und das ist vielleicht nur 30, 40 Seiten lang und ganz am Ende steht, bitte unterschreib mir das und schick mir das zurück, da kann ich verstehen, dass man ein schlechtes Bauchgefühl hat und denkt, warum muss ich jetzt dem Franchise-Geber dieses Dokument bestätigen? Bei allen anderen Dokumenten war das auch nicht der Fall. Was gibt's hier für einen Sonderfall? Muss ich hier mal einen Anwalt kontaktieren? Muss ich mich damit tiefergehender beschäftigen? Und so weiter. Und das ist auch ein Thema, was ich ja so ein bisschen erfahren habe in meiner Vergangenheit. Viele Franchise-Geber haben Angst vor der vorvertraglichen Aufklärung. Das heißt, man hat Angst, sich darzustellen, wie man wirklich ist. Aber das sollte man gar nicht haben, weil nur wenn man sich darstellt, wie man wirklich ist und dann entscheidet sich jemand für dein System, dann hat man auch den richtigen Partner gefunden. Mhm. Weil wenn man dem was vormacht, ist ja ganz doof. Und jetzt ist ja die Frage, diese Angst, die ich gerade beschrieben habe, eines Interessenten oder dieses schlechte Bauchgefühl, was muss ich da jetzt bestätigen? Kann man so ein bisschen nehmen, indem man nämlich diese Empfangsquittung nicht als ja einzelstehendes Dokument versteht, was der Partner unterschreibt oder der Interessent und dann per Post oder so zurücksendet, sondern dass man das einbaut in eine Checkliste. Und ich habe das zum Beispiel in einigen Systemen so gemacht, dass ich den Interessenten so ein bisschen auf einer Reise begleite. Das heißt, ich führe einmal auf, wann habe ich denn dem Partner erst das erste Mal kontaktiert oder er hat mich kontaktiert? Wann habe ich mit ihm das erste ausführliche Gespräch geführt? Und dann steht da wirklich drin, Erstgespräch geführt am und dann Doppelpunkt und dann steht dann Datum. Dann als nächstes steht da, wann habe ich ihm die Geheimhaltungsvereinbarung zugesendet oder wann wurde die unterschrieben? Und dann ist der vierte, fünfte Punkt, wo drin steht, ich habe dem Franchise-Partner, Interessenten an dem und dem Datum die vorvertragliche Aufklärung mit folgendem Datum oder folgender Versionierung zugesendet. Und wenn man das alles in einer Checkliste hat, dann sieht das nicht mehr so komisch aus, nicht mehr so bedrohlich, sondern als Interessent sieht es eher so aus, super, ich habe jetzt noch meine Komplettdarstellung meines bisherigen Kontakts mit dem Franchise-System. Mhm. Und noch besser wird's, wenn man das dann dadurch abschließt, dass man schon die nächsten Schritte aufschreibt und dann so sinngemäß sagt, sobald sie uns das hier unterschrieben haben, geht's wie folgt weiter. Sie teilen uns ihr Vertragsgebiet mit, also das gewünschte Vertragsgebiet. Dann schicken wir ihnen den Franchise-Vertrag zu. Dann unterschreiben sie den. Danach gibt's die Online-Schulung, danach gibt's die Vor-Ort-Schulung und danach sind sie unser stolzer Partner in der Region XY. Und wenn man das so macht, ist plötzlich diese Empfangsquittung einer vorvertraglichen Aufklärung ein, was vorher ein alleinstehendes Dokument war, in der Mitte einer Checkliste und fällt überhaupt nicht mehr auf. Aber als Interessent habe ich gar kein Problem mehr, plötzlich irgendwas zu bestätigen, sondern ich bin ja froh, ich wurde aufgeklärt, mir wird nochmal alles aufgezeigt, ja super. Und wir haben uns als Franchise-Geber nicht zu Schulden kommen lassen, ganz im Gegenteil, wir haben ihn super aufgeklärt und ihm noch den Weg gezeigt.
Ja. Es ist eine Roadmap im Grunde, ne? So, wenn ich in Himalaya irgendwo Mount Everest hochklettere, dann weiß ich auch, Camp 1, Camp 2, Camp 3, die einzelnen Stationen, die Meilensteine letztendlich. Und es ist gut, wenn ich abschätzen kann, wo stehe ich gerade, wie weit ist es noch und was sind so die nächsten Hürden, ne? Wann kommt das nächste Eisfeld, um jetzt mal bei dem Feld zu, oder bei dem Beispiel zu bleiben. Und das Gleiche haben wir hier ja auch, ne? Das ist unsicheres Terrain für den angehenden Franchise-Nehmer, der hat das wahrscheinlich noch nie im Leben gemacht. Und ist ganz dankbar, wenn er nicht nur ganz am Anfang beim Kennenlernen so eine grobe Beschreibung des Prozesses bekommt, so von wegen, hey, du kannst da mal Praktikum machen oder kannst hier und dann erst musst du dich entscheiden, ob du Franchise-Partner wirst. Das ist ja sowas, was man typisch so im Gespräch dann auch erzählt, sondern dass er diese Roadmap dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, den du jetzt gerade beschreibst, wirklich schwarz auf weiß sieht und mit allen Stationen, wann ist was, wie passiert. Und das vorvertragliche Informationsdokument, das er vielleicht auch juristisch nicht ganz unkompliziert sein muss und viele Seiten hat, ist ja trotzdem mitgeflossen. Ne? Es hat nur seine Beschwerlichkeit verloren. Ne? So, aha, okay, diese 50 Seiten habe ich jetzt auch gekriegt, hier steht's, alles fein und durchgelesen habe ich es mir auch. Wunderbar, wir können weitergehen sozusagen. Ne? Das ist so die Message.
Genau so ist das.
Ja.
Wirklich, genau so.
Sehr cool. Was würdest du sagen, was für ein Typ muss man sein, um das so aufzusetzen? Also das ist ja nicht jedermanns Stärke. Was für eine Persönlichkeit hilft dir, welche Stärke von dir hilft dir dabei, dass du so tickst und das dann in jetzt auch schon mehreren Franchise-Systemen eingeführt hast?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, man muss der Typ Analytiker sein. Das heißt, man muss so ein bisschen detailversessen sein, Sachen verstehen wollen, warum passieren die so und so und nicht anders, wie ticken eigentlich Menschen, weil warum macht der Vertrieb etwas vielleicht schnell, ohne die Konsequenzen zu beachten. Und auch, man sollte keine Probleme damit haben, dass man vielleicht aneckt, weil gerade das Thema, der Abschluss eines Vertrages, der ist so wichtig in vor allem jungen Franchise-Systemen, dass in der Regel das niemand blockieren möchte. Weil wir verdienen alle nur Geld, wenn wir neue Partner reinholen, wenn wir noch kleine Systeme haben. Und dann muss man sich im Zweifel auch durchsetzen können, nachdem man die Checkliste erstellt hat. Das heißt, ja, man braucht einen Analytiker, der auch ein bisschen durchsetzungsstark ist und auch, ich sag mal, die Wichtigkeit des Themas entdeckt hat. Irgendwer im System wird ja im Fall der Fälle, wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, mit einem Anwalt zum Beispiel kommunizieren müssen. Und diese Person ist wahrscheinlich sehr gut dafür geeignet, diese Checkliste aufzusetzen, weil sie muss eh am Ende ausbaden, wenn etwas nicht in Ordnung war.
Okay, ja, das gibt Orientierung, hilft. Abschließende Frage, Ich weiß, dass du vor nicht allzu langer Zeit den Franchise-Geber, für den du arbeitest, gewechselt hast und das auch ein tendenziell eher junges System wieder ist, nachdem Coffee Bike ja, wo du lange warst, wirklich groß geworden ist. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Partnern sie gerade sind, aber es ist eine ganze Menge Partner und Regionen bis hin zu international. Und jetzt fängst du sozusagen wieder an. Magst du da nochmal kurz beschreiben, das könnte, glaube ich, für den einen oder anderen jungen Franchise-Geber oder auch Franchise-Manager in einem jungen System hilfreich sein. Wie bist du das dort angegangen? Weil du mit Sicherheit nicht alle Baustellen gleichzeitig aufgemacht hast und gesagt hast, wir brauchen jetzt 38 Checklisten im weiteren Verlauf. Wie gehst du das bei so einem jungen System, wo das eine oder andere eben noch nicht systematisiert, prozessualisiert ist, wie gehst du es an?
Ja, ich gehe im Endeffekt die wichtigsten Prozessschritte durch, wo ich als Franchise-Geber einen Fehler machen könnte, der im Zweifel sogar existenzbedrohend ist. Das heißt, das Thema vorvertragliche Aufklärung, das muss bombensicher sein. Wenn das nicht ist, dann haben wir so viele Folgeprobleme, die vielleicht nicht heute, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber die werden auftauchen, weil es wird Problemfälle mit Partnern geben und dann ist die vorvertragliche Aufklärung immer der erste Angriffspunkt. Das heißt, die VVA.
Vielleicht ja ganz kurz zur Erläuterung für diejenigen, die relativ frisch im Thema sind. Die vorvertragliche Aufklärung ist all das, was der Franchise-Interessent an Informationen bekommt, auf Basis dessen er seine Entscheidung trifft, sich womöglich zu kündigen, seinen Job zu verlassen, sein Einkommen zu verlassen, hin zu einem Franchise-System. Und wenn er hinterher sagt, ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich etwas nicht wusste oder mir was falsch gesagt wurde, kann im Zweifelsfall der gesamte Franchise-Vertrag als rückabgewickelt werden, weil irgendwie nichtig, bis hin zu möglicherweise im schlimmsten Fall Schadensersatzansprüche für den entgangenen Lohn, weil er gekündigt hat auf Basis der Informationen, wie sie damals geflossen sind. Und der Franchise-Geber muss beweisen, was er dem Vorvertragsunterschrift erzählt hat. Das nur mal kurz, um es abzurunden, warum du da so viel Gewicht drauf setzt. Gerne fortführen.
Genau, super zusammengefasst. Also ich sehe schon, du bist auch halber Hobbyjurist.
Ja, der Andreas hier im Podcast hat mir schon viel beigebracht, würde ich sagen.
Genau, aber perfekt zusammengefasst. Genau, also die VVA, die muss bombensicher sein und das geht nur mit Checklisten. Dann würde ich sagen, einfach alles, wo man eine Unterschrift am Ende leistet, das heißt einen Vorvertrag oder Reservierungsvereinbarung, dann einen Franchise-Vertrag, also sobald es zu der Unterschrift kommt und wie man damit umgeht, also wer sendet den Vertrag, wer unterschreibt, was passiert nach der Unterschrift, also dieser gesamte Prozess und auch ganz wichtig, aber vielleicht nicht bei den ganz, ganz jungen Systemen, aber bei denen, die schon etwas fortgeschritten sind, das ganze Thema Vertragsverlängerung oder Vertragsende, weil das haben wir bisher noch gar nicht besprochen, aber ich sag mal, die allermeisten Verträge haben eine Laufzeit von irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren. Und das heißt, gerade die Systeme, die vielleicht nur einen 5-jährigen Vertrag haben, die sind sehr schnell an dem Punkt, dass ungefähr 12 Monate vor Vertragsende Prozesse eingeleitet werden müssen. Und wenn die nicht eingeleitet werden, da gibt es Riesenprobleme. Da gibt es Themen wie das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Da muss man sich vorher von einem Anwalt beraten lassen. Möchte man das? Möchte man sich lossagen? Wie implementiert man das? Solche Themen. Genauso, wenn jetzt in ein paar Monaten ein Vertrag ausläuft, wie schaffe ich es denn, den Mehrwert meines Systems zu kommunizieren, sodass der Partner auch weitermachen möchte? Aber auch, was passiert, wenn der Partner nicht weitermachen möchte? Muss ich dann irgendwas vielleicht zurückkaufen? Muss ich irgendwelche Vorkaufsrechte ziehen oder sonst was? Und all solche Themen sollte man festhalten. Also wirklich vereinfacht ausgedrückt, überall da, wo man etwas unterschreibt, also Verträge, die vorvertragliche Aufklärung oder die Vertragsverlängerung. Das muss man in Checklisten irgendwie dokumentiert haben.
Ganz am Anfang.
Ja, also die Vertragsverlängerung, okay, nicht am Tag 1, aber ziemlich zeitnah sollte man das nachholen. Ja.
Wobei man auch da natürlich früh drüber nachdenkt und typischerweise mit seinem Hausjuristen, Franchise-Geber-Juristen diskutiert, was schreiben wir in den Vertrag, weil ja im Vertrag in der Regel ja geregelt sein soll, was ist, wenn unsere Zusammenarbeit endet, ne? Sei es im Streit oder im Einvernehmen oder weil ich in Ruhestand gehe oder was auch immer, wie am Anfang schon das Ende denken, so heißt es ja immer gerne. Und spätestens genau, dann kann man sich auch über die Prozesse gleichzeitig Gedanken machen.
Genau, weil ich gebe mal ein praktisches Beispiel. Wenn ein Vertrag endet, gibt es ja bei sehr vielen Systemen die Möglichkeit, in die Immobilie einzusteigen, also in den Mietvertrag mit einer Mieteintrittsoption. Da sind aber auch irgendwelche Fristen genannt, bis wann man das machen muss. Und wenn die nicht irgendwo an einer Stelle sehr gut dokumentiert sind, dann sucht man sich entweder den Wolf nach dieser Frist oder keiner hat das auf dem Schirm. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man solche wichtigen Sachen nicht auf dem Schirm hat.
Ja, sehr cool. Lieber Andreas, Danke für diesen Gesamtüberblick. Haben wir aus deiner Sicht so alles mal so weit angerissen, dass man zumindest, ich sag mal, die Bedeutung von Checklisten inhalieren konnte?
Ich denke schon. Also man sollte wirklich mitnehmen, ohne Checkliste hat man immer ein schlechtes Bauchgefühl. Es könnte etwas nicht ideal laufen. Mit Checkliste ist dieses Bauchgefühl eigentlich weg. Und das Allerwichtigste, man hat immer im Zweifel den Beweis, wann man was gemacht hat und kann vor Gericht auch beweisen, dass man irgendwas erledigt hat. Und das ist meistens das beste Argument, wenn man sich streitet mit einem Partner.
Und Checklisten müssen nicht am ersten Tag perfekt sein, sondern sie können auch genauso wachsen, wie man als Franchise-Geber und Franchise-System wächst und sich verbessert und optimiert.
Genau.
Cool. Danke für diesen Einblick. Und wenn man gerne mit dir weiter über Checklisten philosophieren möchte, wo findet man dich am ehesten?
Ja, also unter anderem auf meiner Webseite der-franchiseexperte.de. Ansonsten, ich habe auch noch mehrere Bücher über das Franchising geschrieben. Einfach mal auf Amazon gehen und meinen Namen eingeben, Andreas Düvel. Da findet man dich schon.
Klasse, super. Andreas, ich danke dir und euch da draußen wünsche ich alles Gute. Macht es gut. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zum nächsten Episode.